ich möchte euch heute in ein Spannungsfeld mit reinnehmen bei der Predigt. Also manchmal haben wir ja Predigten, die lösen sich ganz klar auf und die sind dann ganz klar punktiert und danach hast du deine drei Punkte zu mitnehmen. Drei am allerbesten. Schön rund, heilige Zahl. Aber es gibt eben auch Themen in unserem Glauben, die lassen sich nicht so einfach auflösen und nicht so einfach in drei Punkte mit reinnehmen. Und ich bin ganz ehrlich, das Thema, über das ich heute sprechen werde, ist ein Thema, das mich gerade auch sehr beschäftigt. Und beschäftigt ist tendenziell untertrieben. Ja, es fordert mich auch raus. Und ich glaube, ihr werdet gleich wissen, um was es geht. Ich werde, ja, ich glaube, ich sage euch da ganz einfach, wie ich da ein bisschen drauf komme. Ich lese gerade viel im Alten Testament und ausgelöst durch ein Buch, das ich gerade lese, lese ich mir gerade die ganze Berufungsgeschichte Davids und auch die Geschichte Davids nochmal genau durch und bin über manches überrascht, bei manchem ziemlich sicher, dass das zum ersten Mal so in meiner Bibel steht. Keine Ahnung, wer da nachts kam und die Seiten ausgetauscht hat, aber manches ist mir total neu. Manches davon erschüttert mich auch zutiefst und das ist vor allem der Punkt mit dem Wandel vom erwählten ersten König Israels, Saul, zu jemand, der den Weg zu Gott nicht mehr findet. Und früher waren für mich die Fronten so geklärt, Saul böse, David gut, Happy End. Das ist ein bisschen, David kämpfte gegen zwei Böse, gegen Saul und gegen Goliath. Aber es ist nicht so einfach. Und ich find es gerade todtraurig zu sehen, was aus Saul geworden ist. So sehr ich mich über David freue, so sehr leide ich doch unter dem, was aus Saul geworden ist. Und ich merke, dass es mich gerade auch dazu führt, im Glauben an ein paar grundsätzliche Themen dran zu gehen. Und das eine Thema ist das, was für mich ein bisschen ein Schlüsselerlebnis ist für Saul, wann es bei ihm anfängt zu kippen, ist, als er den markanten Satz loslässt, ich habe gesündigt, dass ich des Herrn Befehl und seine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte ihrer Stimme. Und ich glaube, das ist was wir alle kennen, oder? Du hast eine Gruppendynamik und dann fängst du an, wegen der Umstände Sachen vielleicht anders zu machen oder zu sagen, als es richtig wäre oder im schlimmsten Fall, als es Gott zu dir gesagt hat. Und das ist was mich bewegt. In der Gefahr stehst du auch als Pastor, weil du kannst sonntags super fröhliche Predigten halten, die jeden glücklich machen, die Leute gehen strahlend raus und du kannst dir auf die Schulter klopfen und kannst sagen, ah, die mögen mich alle, das habe ich gut gemacht. Aber nicht alles in der Bibel ist so happy-clappy. Und wir merken in Apostelgeschichte 5, Petrus und die Apostel, die sagen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ich wünschte, Saul hätte sich damals entschieden, Gott mehr zu gehorchen als dem Menschen, als dem Volk, das ihn unter Druck gesetzt hat. Das ist das eine. Und das andere ist für mich ganz allgemein das ganz große Thema und der große Themenbereich von Furcht Gottes, Ehrfurcht. Und das ist ein Spannungsfeld. Wir sind Gottes geliebte Kinder, richtig? Nicht so verhalten. Ja, wir sind Gottes geliebte Kinder. Nicht einfach nur seine Kinder, sondern seine geliebten Kinder sind wir. Aber Gott ist heilig, mächtig und ehrfurchtgebietend. Und das kriegt mal zusammen. Das ist nicht einfach. Und in das Thema möchte ich euch heute mit reinnehmen. Ich finde das über die ganze Bibel hinweg, übrigens nicht nur im Alten Testament. Dort gibt es ein paar markante Stellen, die uns auffallen. Vielleicht das Erste, was einem so durch den Kopf schießt, ist die Berufung Moses am brennenden Dornbusch. Und Gott spricht aus dem Busch heraus und sagt, Moses, zieh deine Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Das ist so eine Stelle, die uns im Kopf ist, aus 2. Mose 3, Vers 5. Dann auch bekannt Offenbarung 1, wo wir von Johannes lesen, wie er diese Offenbarung empfängt. Und es heißt in Offenbarung 1, Vers 17, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Wir haben einen guten Vater, aber ich glaube, wenn uns die ganze Größe und Macht Gottes bewusst wird, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es einen paralysiert. dass du erstarrst vor Ehrfurcht, weil er groß ist. Ganz ähnlich geht es Hesekiel in seiner berühmten Berufungsvision, wo er infolgedessen dann die Schriftrolle ist. Auch da heißt es, und als ich es sah, fiel ich auf mein Gesicht nieder. Was ist das? Was ist das, dieses liebevolle Gott, unser Vater, und ich will auf deinen Schoß? Das ist ja auch was in freien, charismatischen Gemeinden oft stark betont wird. Komm auf den Schoß des Papas. Manchmal haben dann Männer ein bisschen ihr Problem mit der Metaphorik dahinter. Sagen so, ich bin ein Mann, hab ich voll Bock auf den Schoß. Aber auf der anderen Seite ist es auch nur von Ferne ihn zu sehen, lässt mich erstarren und macht was mit mir in Ehrfurcht. Und ich glaube, was wir alle kennen ist, im Leben, das wir hier physisch sehen, dass es Dinge gibt, die wunderschön sind. Und ich bin so froh, dass wir das Lied wunderschön gerade gesungen haben, weil ich es auch so gern singe. Und dem Lied ist beides drin. Und wenn ich dich anschaue, geblendet von der Herrlichkeit bei dir, dieses Blenden ist da drin. Wir haben das gerade gesungen. Ich kann nicht mehr sehen, das ist, weil du so schön bist. Und mir geht es ein bisschen so, ich liebe den Ozean. Ich muss gucken, dass ich einmal im Jahr das Meer sehe. Und das macht was mit mir. Das ist bei mir ein ganz starker Trigger. Ich weiß von einigen von euch, dass es mit Bergen genauso ist. Wenn ein das so, die Schönheit so zieht. Aber wisst ihr, ein Ozean ist nicht nur schön und weit. Ein Ozean ist auch mächtig. Ein Ozean ist gewaltig. Ich habe das immer unterschätzt, ich bin ganz ehrlich, ich brauchte als Erwachsener ein Schlüsselerlebnis. Ich habe meine ganze Kindheit Sommer für Sommer am Meer verbracht, habe in den Wellen gespielt und wenn die hoch wurden, dann habe ich erst angefangen Spaß zu haben. Aber ich habe überhaupt keine Einschätzung davon gehabt, wie mächtig der Ozean ist. Und ich hatte auch keinen Respekt davor und hatte auch keine Ahnung, was meine Eltern meinen mit, oh, jetzt wird's gefährlich, weil ich konnte schwimmen. So what? Was kann mir Wasser anhaben, wenn ich schwimmen kann, oder? Und dann waren Mimi und ich verspätet unsere Flitterwochen nachholen in der Karibik. Und ich habe in der Karibik in diesem Wasser rumgetollt und es war großartig. Und ich habe mit einem Boogieboard auf diesen Wellen angefangen zu surfen, mich gleiten zu lassen. Und manchmal auch ohne. Kennt ihr das, wenn ihr mit dem Schwung einer Welle geht, dass sie euch trägt, euren ganzen Körper und du kannst dich richtig tragen lassen? Und dann geriet ich an die falsche Welle. Und was diese Welle machte, war, dass sie mich erst trug und dann ins Brechen mit reingenommen hat. Und dann drückte mich diese Welle unten auf den Grund im Meer und ließ mich nicht mehr los. Und es hat sich angefühlt wie eine mächtige Hand. Und ich war unten auf dem Grund und habe nur noch gebetet. Und ich habe gespürt, wie meine Wirbel sich strecken. Und wie mein Kreuz anfängt weh zu tun. Und diese Kraft war so gewaltig, dass ich fürchtete, jetzt bricht es mir das Rückgrat. Und dieses Erlebnis war so markant, dass ich seitdem weiß, dass der Ozean nicht nur schön ist, sondern auch mächtig. Und seitdem gehe ich auch anders mit Wellen um. Dass ihr mich nicht falsch versteht, ich habe keine Angst vor dem Wasser. Ich gehe immer noch gerne ins Meer, aber ich habe Achtung und Respekt vor dieser Schönheit. Noch immer ist es das Naturphänomen, das mich am meisten berührt, das Meer, die Weite. Aber wow, jetzt weiß ich auch die Kraft da drin. Das war mir sehr lehrreich. Wir hatten letzte Woche dieses Lied, Der Löwe und das Lamm. Und wir kennen alle das Bild vom Löwen. Und als Kind gibt es nichts Kuscheligeres als einen Löwen. Vielleicht, was genauso funktioniert, ein Bär. Die sind so flauschig. Aber ja, gefährlichstes Tier halt, Bär. Und Löwe genauso, du siehst diese Mähne und denkst, oh, darf ich mal? Und drin rumkuscheln und rummachen und so. Aber hey, das ist ein Löwe. Don't mess with a lion. Denk nicht mal dran. Und wir wissen, Jesus ist der Löwe. Ja, er ist auch das Lamm, haben wir gesungen letzten Sonntag. Aber er ist der Löwe. Wenn der brüllt, dann wächst kein Gras mehr. Habt ihr Gott schon mal brüllen gehört? Habt ihr schon mal die starke Stimme Gottes gehört? Ich habe das ein paar Mal erlebt und das ist, Ich kenne das, wenn Gott zu mir redet und er sagt liebevolle Dinge und er sagt, wie sehr er mich liebt und er holt mich ab. Aber wenn ihr mal erlebt, wenn Gott eine Sache klar ausdrückt und in seiner Autorität spricht, dann kapierst du, dass ein Löwe beides ist. Und dieser Löwe ist für uns, versteht mich nicht falsch, aber er ist mächtig. Und du hast besser vor einem Löwen Achtung und Respekt. Und dann natürlich ein ganz bekanntes Beispiel ist Strom. Wer von euch zum Beispiel schon mal die Hochspannungsanlage mit diesen Lichtbögen im Deutschen Museum in München gesehen hat? In meiner Ausbildung früher habe ich öfters physische Experimente machen müssen und gesehen. Und dann siehst du diese Lichtbögen. Und das war halt für mich so als Kinofan immer, oh geil, wie in den Filmen. Und du bist immer so versucht. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr einen Lichtbogen seht, just don't. Nicht anfassen. Don't touch this. Echt jetzt. Es ist nicht gut, einen Lichtbogen anzufassen. Ich erinnere mich, wie wir in meinem früheren Leben, wo ich noch Elektriker war, das bleibt ja unter uns, und wir eine Leuchtstoffreklame, eine Neonreklame machen mussten. Und die hat halt mehr als 230 Volt. Deutlich mehr. Und einer meiner Gesellen, der hat zum ersten Mal an der Neonreklame gearbeitet. Und er hat mit einem Phasenprüfer, kennt ihr diese kleinen Schraubenzieher, mit denen du prüfen kannst, hat er versuchen wollen zu gucken, ob noch Strom drauf ist. Und die Isolierung dieses Phasenprüfers, glaubt mir, die hält bei weitem nicht aus, was diese Spannung mitbringt. Und er hat so dermaßen eine geschossen gekriegt. Und wisst ihr, dieses Neonlicht ist so schön. Ein Lichtbogen ist so schön. Ein Blitz ist so schön. Aber er ist auch majestätisch und er ist kraftvoll. Und du solltest besser Respekt damit haben. So, jetzt könnt ihr sagen, ja Peter, ist mir klar. Und die Metapher habe ich jetzt auch kapiert nach 3 Beispielen. Ist super. Aber zum Glück, Peter, zum Glück haben wir heute nicht mehr den Gott des Alten Testaments. Ist das nicht schön? Wir haben heute nicht mehr den Gott des Alten Testaments. Es ist nur leider eine Irrlehre, wer das glaubt. Weil Gott nämlich derselbe ist. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Jetzt haben wir ein Spannungsfeld. Aber Gott ist doch ganz lieb jetzt. Ja, nee, Gott ist der gleiche. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Gott ist und bleibt derselbe. Wir haben da eine Bibelstelle, ich habe euch jetzt mal die draufgekloppt, über Jesus, über den in Hebräer steht, Jesus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Jetzt könnte man sagen, ja Peter, hallo, Jesus, aber nicht Gott. Ja, nee, Jakobus 1, Vers 17, alles Gute kommt vom Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Jetzt habe ich ein Problem. Wie gehe ich damit um? Wie lebe ich damit? Ich weiß nicht, ob ihr das so simpel findet. Ich finde es nicht so simpel. Der kuschelige Löwe, der mächtige Löwe, der liebevolle Gott, der ehrfurchtgebietende Schöpfer des Universums, des Himmels und der Erde. Und wenn man sich das Wort Ehrfurcht im Brockhaus anschaut, gibt es eine schöne Definition. Der höchste Grad der Ehrerbietung, das Gefühl der Hingabe an dasjenige, was man höher schätzt als sich selbst. Ich wandle das minimal ab. Das Gefühl der Hingabe an denjenigen, den man höher schätzt als sich selbst. Was für eine gewaltige Definition von Ehrfurcht. Der höchste Grad der Ehrerbietung. Ich komme nicht umhin, diesen Kontext vor unserer großen Anbetungs- und Lobpreiskultur, die wir auch in dieser Gemeinde haben, auszusprechen. Was ist denn Lobpreis und Anbetung? Was ist das denn? Ist das nur so ein Schmusi-Busi? Heieiei, ist das schön. Nee, da ist was ganz Starkes und Powervolles drin. Was übrigens nicht nur da es um Frauen abzuholen, die gefühlsbetont ist, Frauen und Peter, sondern da ist Ehre, da ist Kraft, da ist Macht drin und vor allem hat es mit einer Entscheidung zu tun. Ehrerbietung und Ehrfurcht ist eine Entscheidung. ist ein bewusstes sich hingeben und sich beugen, weil man sagt, hier ist jemand größer als ich bin. Und das ist die Wurzel von dem, zu was wir als Gotteskinder berufen sind. Und das ist der Ursprung des Übels, wie die Sünde in die Welt kam. Es lag daran zu sagen, ich nehme nicht mehr diese höchste Instanz Gottes an, als er meint es gut und weiß, was er tut, sondern ich entscheide selbst und ich nehme mich hier jetzt ein Stück wichtiger, indem ich sage, ich esse, was ich will. Und dann eben auch was, wo Gott gesagt hat, lass es lieber sein, lass es sein. Ich habe ein schönes Zitat gefunden von Gary L. Thomas. Ich habe früher schon mal von ihm zitiert aus dem bekannten Buch Neun Wege, Gott zu lieben. Ohne Ehrfurcht verkommt Feiern zu seichter Belanglosigkeit. Und ich habe mir erlaubt, das Wort Feiern durch Worship auszutauschen. Leute, ohne Ehrfurcht verkommt Worship und Lobpreis zu seichter Belanglosigkeit. Dann singen wir Sonntagslieder und machen Tritratralala und es fühlt sich gut an, aber es geht nicht darum, dass es sich gut anfühlt. Es geht um Ehrfurcht. Es geht darum, dass du siehst, er ist groß und mächtig. Und ich ehre ihn, weil er so groß und mächtig ist. Lobpreis und Worship und Anbetung ist nicht belanglos. Das ist was ganz Kraftvolles, weil eine bewusste Entscheidung dahinter steckt, die ich treffe. Ein weiteres Zitat, das mich auch sehr angesprochen hat in der Vorbereitung auf die Predigt von Ulrich Asendorf. Sobald aber der Horizont der Furcht Gottes ausgeblendet ist, wird aus dem Evangelium eine christliche Weltanschauung. Dann ist wieder alles nur Tritratralala. Unsere christliche Botschaft ist dann nur, ja, oh, hey, wir haben eine schöne Ethik. Ist auch gut, hey, wir gucken nicht nur auf uns. Ja, da kann jeder, der vom Glauben nichts hält, mit Recht sagen, oh, hab ich auch. Weil es dann nur noch eine belanglose, oder vielleicht nicht belanglose, aber nur noch eine Weltanschauung ist. Aber mit der Ehrfurcht Gottes auch an seiner Person festgemacht. Und er ist. Gott ist. Ich hatte mal mit einer Esoterikerin ein Gespräch, das hat mich kirre gemacht, die immer nur von der Energie gesprochen hat. Und wisst ihr, das ist echt total nett mit dieser Energie, die da irgendwo ist. Scheiße ist halt, wenn diese Energie eine reelle Person ist und einen Namen hat. Ich habe ihr das dann versucht zu erklären, indem ich gesagt habe, es ist super, wenn du von mir auch nur von der Energie sprichst, bin ich irgendwann sauer. Der Peter, ja, Peter ist eigentlich nicht wirklich, das ist mehr so ein Gedanke. Der Peter ist mehr so eine Energie und ich finde manches gut von dieser Energie und ich stehe da, hallo, ich höre gerade, ich bin da, hallo. Du kannst nicht sagen, es ist nur Energie, Gott ist Gott und er ist ehrfurchtgebietend. Weiteres Zitat hier daraus, es folgt, dabei gehören in einer biblischen Gotteserfahrung Gottes Furcht und Gottes Liebe unauflöslich zusammen. Sie verhindern zugleich das Abgleiten der biblischen Botschaft in ein allgemeines gesellschaftspolitisches Engagement. Und das ist wirklich wahr. Wow, also Ehrfurcht vor Gott und doch lehren wir hier, und da glaube ich zutiefst dran, wir sind durch Christus frei. Wir sind auch frei vom Gesetz. Wir sollen auch nicht Angst vor Gott haben. Aber Gott ist ehrfurchtgebietend. Und ungehorsam zu sein vor Gott, das hat Konsequenzen. Wie kriegen wir das zusammen? Kennt ihr das aus eurem Leben, wenn ihr Dinge tut, von denen ihr erkennt, ihr macht sie nicht richtig? Und dann dockt der Feind an, wie in diesen Comics auf den Schultern, wo er sitzt und sagt, du hast es völlig vertan. So wie du. Und dann dockt bei dir vielleicht noch dieses an, ja, weil Gott ist ehrfürchtig, das macht Sinn, ich habe es vertan, ich bin nicht mehr würdig, sein Kind zu heißen. So wie es der verlorene Sohn sich vorpredigt auf dem Weg zurück zum Vater. Ich bin nicht mehr, ich bin, jawohl, Sklave ist gut, yes, Tagelöhner, das bin ich noch, im Dreck kann ich sein, aber ich bin nicht mehr. Und nein, das ist nicht wahr. das ist einfach nicht wahr. Was lesen wir? Jesus lehrt selber, der Vater begegnet seinem Sohn mit offenen Armen und rennt auf ihn zu, überhäuft ihn mit Küssen. Das macht doch keinen Sinn, oder? Wie kriegen wir das zusammen? Und ich denke, einen gewissen Schlüssel gefunden in einer Geschichte, in einer Situation aus dem Alten Testament, wo Ehrfurcht eine ganz große Rolle spielt. Und zwar in Jesaja 6. Und ich habe euch nur stichwortartig das aufgeschrieben, damit auch die Folie noch lesbar ist. Lest euch kurz die Passage vor von Vers 1 bis 7. Ihr kennt die alle. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus war voll Rauch. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit einer Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Mächtige Geschichte. Wir Männer denken dabei ans Grillen und stellen uns vor, wie so ein Grillkohlebrikett auf deine Lippen kommt. Sehr unlustig. Ich knüpfe hier ganz direkt an die Predigt vom vergangenen Sonntag an und sage, ich glaube, der Schlüssel in dieser Begegnung Gottes liegt am Punkt Reinheit. Jesaja sagt hier: Ich bin unrein, ich kann nicht. Ich bin unrein. Und dann wird er gereinigt mit dieser glühenden Kohle. Und wisst ihr was? Genau das ist es, was Jesus am Kreuz teuer für uns errungen hat. Die Reinheit. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er die Reinigung für dich bezahlt. Da hat er dich in die Reinigung gegeben und dich freigemacht. Und das war deine glühende Kohle, die auf dich kommt, damit du jetzt zum Vater kommen kannst und rein bist. Und ich zitiere erneut die 2 Bibelstellen, die ich letzte Woche auch im Rahmen des Aufrufes ausgesprochen habe. Ich habe sie für euch nochmal. Wenn es 2 Bibelstellen gibt, die ihr in der Bibel anstreichen solltet oder euch merken solltet, die sind unfassbar zentral. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von fast allen Ungerechtigkeiten. Von den Ungerechtigkeiten, die ich bis dahin begangen habe. Von aller Ungerechtigkeit. Okay, wäre mir auch wichtig, dass wir das festhalten. Und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist eine finale Geschichte. Und dann das zweite Ding. Aus dem Römer 6, Vers 10 bis 11. Denn was er, Jesus, gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er vor Gott. So auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Jesus Christus. Entschuldigt. Bäm. Das ist der Hammer. Leute, das ist ein Evangelium. Leute, das ist eine gute Botschaft. Und das macht mich würdig, vor diesen Thron zu treten, wo ich sonst sagen müsste, ich bin unreiner Lippen und komme aus einem Volk voller unreiner Lippen. Ich bin nicht würdig genug. Und Jesus hat für mich diese Würde errungen. Weil der frühe Alte Testament, direkter Zugang zu Gott war nur einer Person möglich, dem Hohepriester einmal im Jahr. Einmal im Jahr einer Person. Er durfte ins Allerheiligste vor Gott treten. Und wenn er davor nicht genug Buße getan hatte, geschlachtet hatte, dann ist er tot umgefallen. Wir haben es mehrfach hier zitiert. Es wird behauptet, dass man ein Seil um seinen Fuß gebunden hat, damit man seinen Leib rausziehen könnte, wenn er tot umfällt vor der Herrlichkeit Gottes. Und durch das, was wir hier lesen, jetzt hier gerade auf der Leinwand, durch das darfst du das, was sonst nur der hohe Priester durfte, nämlich direkten Zugang haben zu diesem Thron der Gnade. Leute, das ist der Hammer. Ändert aber nichts an Gottes Majestät und Größe. Ändert nur etwas daran, dass du jetzt einen VIP-Pass hast und freien Zugang. Das ist der Unterschied. Ich darf jetzt, was ich bisher nicht konnte. Das ist tatsächlich das, was wir in diesem Lied singen. Mutig komme ich vor den Thron. Dieses Lied zitiert Hebräer 4, Vers 14 bis 16. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, nämlich Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Das ist heute unsere Aufgabe. Haltet diese gute Botschaft fest, egal wie es dir damit geht, egal wie schuldig du dich fühlst, das hältst du fest. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem, in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Und dann das Finale. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Zur rechten Hilfe. Wow. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Wisst ihr, was das heißt? Ja, ich sündige noch, aber sie vermag nicht mehr, mich abzuhalten. Ja, ich bin noch fehlerhaft, aber das ändert meine Identität nicht mehr. Denn ich bin jetzt in Christus. Haltet euch der Sünde für tot, euch aber lebend in Christus. Das heißt, ihr bewegt euch in Christus. Versteht, nehmt euch jetzt mal räumlich. Ihr seid in ihm, er in euch. Das ändert eure Identität. Davor deine Identität Sünder. Kein Zugang. Jetzt Identität erlöst, gereinigt durch das Blut Jesu. Freier Zugang. Immer. Erneutes Sündigen ändert nicht deine Identität. Ändert nur, dass du dir bewusst wirst, ich bin noch Mensch und mach's nicht richtig. Aber du bleibst freier Zugang zu Gott. Dieser Unterschied ist so zentral. Ergo, ihr seid keine Sünder, wenn ihr bei Christus seid. Ihr könnt maximal sagen, ich war ein Sünder. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Ich war ein Sünder, jetzt bin ich Ex-Sünder, der noch sündigt, aber meine Identität ist gereinigtes, geheiligtes Kind Gottes. Und das gibt mir den VIP-Pass zu Gottes Thron, vor dem ich wieder erkenne, oh, was ich heute gemacht habe, war Schuld. Und das tut mir leid, Herr. Aber er sagt, weiß ich, und ich finde es super, dass du es mir sagst. Aber es ändert nichts daran, dass du erwählt bist. Und das Blut Jesu macht dich frei. Denn der Vorhang des Tempels ist zerrissen ein für allemal. Das war das Ding, was das Volk abgehalten hat, da hinzugehen, wo der hohe Priester einmal im Jahr hin konnte. Versteht ihr? Dieser Vorhang, der war im Tempel. Und wir lesen in Markus 15, Vers 38, in dem Moment, als Jesus stirbt, zerreißt dieser Vorhang von oben bis unten. Freier Zugang. Wow. Ich kenne das noch aus meiner Zeit mit der Musik. Wenn wir auf großen Festivals gespielt haben, dann kriegst du als Künstler einen VIP-Pass. Und bei den großen Festivals hast du die wirklichen Brecher an der Tür stehen. Das sind ehrfurchtgebietende Typen. Ich weiß nicht, wo sie die auspacken. Aber Mindestvoraussetzung ist, die Oberarme sollten so breit sein wie meine Oberschenkel. Ja, das ist so Brecher. Und dann hast du eine VIP-Pass, dann darfst du immer rein. Und wo ich mir Spaß draus gemacht habe, mit der Zeit, wenn du Künstler bist, fängst du an, eine Haltung zu tragen. Und ich brauchte irgendwann auch auf unbekannten Festivals keinen VIP-Pass mehr. Weil die Brecher an der Türe meiner Attitude angesehen haben, ich bin Künstler. Bei den Festivals brauchtest du irgendwann das nicht mehr. Die haben dir angesehen, du bist Künstler. Leute, ich finde das ein super Bild. Wir haben einen VIP-Pass. Aber wir müssen ihn noch nicht mal immer rumzeigen, wenn wir die Haltung endlich annahmen, ich bin erwählt. Ich bin erwählt. Und wenn ich an den Türsteher komme, der am Königssaal Gottes steht, dann sieht der mir an, oh, das ist ein VIP. Oh, den lasse ich besser rein. Weil der will die Diskussion gar nicht. Das ist für ihn peinlich, wenn er ein Königskind anspricht und sagt, wer bist du? Und dann findet er raus, oh Mist, das ist der Prinz. Oh Mist, das ist die Prinzessin. Das gibt er sich nicht. Und so frei ist tatsächlich unser Zugang. Nur für die Zeiten, wo du noch unsicher bist, da darfst du noch deinen Pass vorzeigen. Hier, bekehrt. Ich darf. Erinnert mich ein bisschen wie diese Szene aus Wayne's World, wo sie das erste Mal Backstage dürfen und dann so, da fallen sie auf die Knie und sagen, we're not worthy, we're not worthy. Wir sind würdig. Es ist kein Mittler mehr nötig. Wisst ihr, Saul brauchte damals einen Mittler, um mit Gott zu reden, nämlich Samuel. Wir brauchen das nicht mehr. Wir haben diesen Mittler immer im Himmel sitzen und das ist Jesus. Und wir haben ihn bei uns durch seinen Heiligen Geist. Das heißt, wir haben eine Connection, wir haben eine Pipeline. Es ändert nichts mehr daran, dass du jetzt würdig bist. Und ja, Gottesfurcht ist wichtig, aber wir sollen keine Angst vor Gott haben. Und manche von uns haben das, haben Angst vor Gott, vor allem dann, wenn wir gesündigt haben. Oh Gott, ich vergehe. Das ist gut, wenn du erkennst, du hast Mist gebaut. Das ist super. Ich liebe das auch, wenn meine Kids das mal erkannt haben. So, kennt ihr das, eine Kleinkindphase und Kids machen was definitiv verboten war. Und dann kommen sie und sagen, Papa, tut mir leid. Und oh, das rührt das Herz so. Und mehr willst du oft gar nicht hören als Vater, sondern einfach in den Arm nehmen. Das ist super, wenn wir das tun, aber der Weg ist frei. Der Weg ist frei. Ich komme nicht umhin, Römer 8, Vers 15 und 16 hier anzubringen. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Oder wie meine Kleine es mal übersetzt hat vor ein paar Jahren. Papa, ich mag dieses Wort Abba so, das klingt wie ein kleines Kind, das die Hände hochstreckt und sagt, Abba, Abba, Abba. Und das stimmt, genau das bedeutet es. Jesus sagt, du darfst zu Gott sagen, Papa. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Leute, lasst uns darin zulegen, dass wenn wir vor den Thron Gottes kommen, vor den Thron der Gnade, in uns drin der Heilige Geist anfängt zu bezeugen und zu sagen, das ist dein rechtmäßiger Aufenthaltsort. Deswegen liebe ich diesen Worship-Song so, Where We Belong. To your throne, where we belong. Das ist mein Zuhause. Das ist mein Wohnzimmer. Da gehöre ich hin. Und trotzdem weiß ich, er ist Majestät und er ist mächtig. Und in seiner Gegenwart wird mir bewusst, wie groß das Geschenk ist, das ich gekriegt habe. Leute, nur wer Gottes Majestät erkennt, begreift auch das Privileg, ihn Vater nennen zu dürfen. Gott Papa nennen zu dürfen, ist nicht inflationär. Das ist ein Riesengeschenk. Und nur wenn dir klar ist, wie mächtig er ist, dann ist dir auch klar, was es bedeutet, dass du darfst. Und Leute, dann müssten wir eigentlich rumlaufen mit dem Bewusstsein, dass alle Leute ein bisschen neidisch sind. Weil wenn die da draußen wüssten, dass Gott und ich... Oh. Und diese Haltung, die dürfen wir haben, versteht ihr? Und ich glaube, dass ganz viele Leute an und für sich auch neidisch sind, es nur nicht wissen, weil sie das Gefühl nicht kennen und es damit nicht identifizieren können. Aber das Schöne ist, wie das so ist an der großen Tafel, wir dürfen Leute mitnehmen zu Gott. so wie Kinder Freunde mitbringen dürfen nach Hause. Und das ist doch cool. Ich bin Micha Stumpf so dankbar, dass er dieses Lied geschrieben hat, Jesus, mein Erlöser. Und darin dieses Intro, Herr, ich beuge mich vor deinem Angesicht wie ein Ritter vor dem König. Das ist seit Jahren so mein Lieblingsbild. Diese Ehre, diese Hingabe, diese Würde, diese Ergebenheit eines Ritters, der vor seinem König kniet. Und mir schwirrt dabei immer diese eine meiner absoluten Lieblingsbibelstellen, die mich immer wieder neu rührt, aus Philipper 2, Vers 9 bis 11. Darum hat Gott ihm auch hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über jedem Namen ist, auf dass in dem Namen Jesus jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Verherrlichung des Vaters. Wisst ihr, für jemand, der vor Gott kniet, weil er sein erwähltes Kind ist, sein geliebtes Kind ist, ist es völlig normal, dass man auch nach der Ehre und nach der Kultur des Aufenthaltsortes, des Königssaales, aus dem man kommt, lebt. Und das ist damit kein Gebot, sondern das liegt in der Luft, das ist atmosphärisch bedingt, versteht ihr? Und ich will diese Atmosphäre des Königssaals, das will ich mitnehmen in den Alltag. Und dazu gehört, dass ich auf die Stimme meines mächtigen Königs auf dem Thron höre. Und da kommt dann der Punkt Gehorsam mit rein. Wie kann ein Mann seinen Weg unsträflich gehen, indem er sich hält an Gottes Wort? Hätte sich Saul nur gehalten an Gottes Wort? Wir lesen von David nicht, dass er fehlerfrei war, ganz und gar nicht. Der hat Dinger gebracht, boah. Aber sein Herz war Gott zugeneigt. Und er wusste, er kommt immer wieder zurück an diesen Ort. Lass dich nicht belügen, wenn du zu Jesus gehörst, hast du freien Zugang, immer. Du bist kein Sünder mehr. Wenn du nicht zu Jesus gehörst, ja, dann bist du das noch. Aber dann lass dir diesen VIP-Pass geben. Und das lässt sich mit einem ganz einfachen Antrag erledigen. Und noch nicht mal schriftlich muss man das machen. Weil im Himmel am Tor keine Deutschen sitzen. Dafür musst du nur zum Vater kommen und musst sagen, hier bin ich und ich weiß, ich bin nicht würdig, aber ich möchte dein Blut, Jesus, für mich annehmen. Darf ich zu dir kommen? Und dann sagt der Vater, super gerne, ich habe auf den Tag gewartet, weil ich dich schon immer geliebt habe. Komm nur und renn zu mir. We run to your throne where we belong. Wir rennen dahin, weil das der Ursprung ist. Und ich glaube, diese Sehnsucht, die trägt jeder da draußen in sich. Nur manche wissen es noch nicht. Und manche denken, wir müssen uns mit Sündigsein aufhalten. Das müssen wir nicht. Wir müssen nur zu Jesus kommen. Und wir dürfen uns nicht mehr belügen lassen. Müssen wir an der Furcht stehen bleiben? Nee. Wir dürfen frei hinzutreten. Ich zitiere nochmal, zum Thron der Gnade. Und dürfen Gott Vater nennen. Weil wir seine Kinder sind und wir sind es auch. Es ist kein Vermittler mehr nötig. Jesus ist der endgültige hohe Priester. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und durch ihn können wir zum Vater kommen. Es ändert nichts daran, dass er heilig ist. Es ändert nichts daran, dass er majestätisch ist und ehrfurchtgebietend. Aber meine Stellung hat sich verändert. Und ich darf Teil werden dieser Majestät. Das bewegt mich unheimlich. Es bleibt ein Spannungsfeld. Merkt ihr das? Das kann ich auch nicht auflösen. Das kriege ich mit dieser Predigt nicht aufgelöst. Gott bleibt so majestätisch. Und ich kann euch aus meiner Erfahrung sagen, bleibt besser am Gottes Wort und bleibt besser ehrfürchtig und auch gehorsam ihm gegenüber. Aber nicht aus einer Motivation der Angst heraus, sondern aus einer Motivation der Liebe heraus. Und auf diese Verheißung, versteht ihr, dass meine Sünden weggeworfen sind, versenkt in den Tiefen des Meeres. Auf diese Verheißung muss ich mich stellen. Das sind diese Verheißungen Gottes, die er nie wieder ruft. Und das musst du dir bewusst machen. Ich stelle mich da drauf und ich komme mutig zum Thron der Gnade. Mutig, weil ich in mir eigentlich weiß, alleine hätte ich es nicht verdient gehabt, aber ich tue es dennoch. Denn ich stelle mich auf dieses Versprechen. Das ist der Ort, an den ich hingehöre. Lasst uns nicht mutlos oder ängstlich werden. Lasst uns diesen Lauf vollenden mit Ausdauer. Es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Lasst uns das tun, was wir letzte Woche gehört haben. Wenn ich hinfall, wenn ich stolper, dann steh wieder auf, erheb dich aus dem Schmutz und werde dir deiner Erwählung, ja des Privilegs, deines freien Zugangs vor Gott bewusst. Halt es dir vor Augen, komm mutig vor seinen Thron, vor den Thron des Königs, der mächtig und erhaben ist und dem keiner gleicht. Und du trittst nicht als Bittsteller vor ihn, auch nicht als Bettler und gleich gar nicht als Sünder, sondern als erwähltes und geliebtes Kind. Das ist der Grund, warum wir feiern. Wir sind befreit, er trug das Urteil. Preis den Herrn, er hat für meine Schuld bezahlt.